Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du lebendig bist, dass du real bist, dass du an unser Herz klopfst, dass du den Vater verherrlichen willst, indem du den Vater uns offenbarst. Und wir bitten dich einfach für deine Gegenwart und dass wir nicht nur deine Worte hören, sondern dass sie lebendig werden in unserem Herzen und wir eine echte Begegnung mit dir haben. Amen. Gott stellt jeden Menschen jeden Morgen eine Frage. Beim ersten bewussten Augenschlag aufmachen, beim ersten Mal tief durchatmen, steht Gott nicht schon wieder, sondern immer noch an deinem Bett und sagt, hallo, guten Morgen, ich habe dich in meiner Güte in der Nacht hindurch bewahrt und getragen. Und dann kommt die Frage. Und trotz vielfältiger falscher Annahme ist die Frage nicht, wie geht's dir? Sondern ich glaube, dass Gott jeden Morgen uns eine Frage fragt, und zwar ganz bewusst fragt, und was sagst du, wer ich bin? Und diese Frage stellt Gott Christen und Nichtchristen. Selbst Leute, die Gott nicht kennen, die vielleicht Atheisten sind, Agnostiker oder Muslime oder völlig egal, klopft Gott jeden Tag an das Herz und fragt die Frage, was sagst du, wer mein Sohn Jesus ist? Was sagst du, wer ich bin? C.S. Lewis hat das so wunderbar ausgedrückt und ich habe euch einfach mal ein Stück von dem, was er geschrieben hat, mitgebracht. Er hat gesagt, liebenswürdige Agnostiker reden fröhlich über des Menschen Suche nach Gott. Für mich ist das so, als wenn sie darüber reden würden, dass die Maus nach der Katze sucht. Also, er sagt das so, es ist doch nicht so, dass wir Gott suchen, dass wir aufwachen und irgendwo sozusagen uns auf der Suche begeben müssen nach einem verlorenen, geglaubten Gott, der sich irgendwo an die Ecke des Universums verkrochen hat, sondern die Maus sucht nicht die Katze, sondern die Katze sucht die Maus. Gott sucht uns. Im nächsten Zitat hat er Folgendes gesagt. Wir können ignorieren, aber der Gegenwart Gottes können wir uns nicht entziehen. Die Welt ist vollgestopft mit ihm. Er wandelt überall inkognito. Das heißt, was C.S. Lewis hier sagt, ist, Gott ist nicht weg. Ja, wenn du nicht an Gott glaubst, ist es nicht so, dass du dich irgendwie auf die Suche nach ihm machen musst. Er ist da und er klopft jeden Tag an dein Herz an. Ich meine, in der Urlaubszeit ist es vielleicht, wo wir ein bisschen ruhiger kommen, einfacher, das zu merken, dass Gott da ist. Also ich liebe es zum Beispiel, zu diesem Fenster da raus zu gucken und diesen grünen Baum zu sehen. Ja. Und ich bin immer, und wenn da die Sonne so drauf scheint, ja, dann habe ich irgendwie so dieses Gefühl, oh, Gott, du bist da. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber wenn ihr einfach aufwacht, bei euch aus dem Fenster rausguckt und vielleicht irgendwo da so ein Schwälbchen vorbeifliegt oder so, Gott ist da. Er hat die Welt vollgestopft mit Anzeichen dafür, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist und dass er dich sucht. Und selbst wenn du Christ bist, selbst wenn du an Jesus glaubst, fragt Gott dich jeden Morgen neu, was sagst du, wer ich bin? Und er fragt das nicht, weil er die richtige Antwort haben will oder weil es eine Testfrage ist oder weil es eine Fangfrage ist, sondern er fragt dich, was sagst du, wer ich bin? Weil es eine Einladung ist zu einer Entdeckungsreise. Jesus steht jeden Tag früh an unserem Bett und er lädt uns ein, die Frage neu zu beantworten, was wir denn sagen, wer er ist und wer er für uns ist. Denn wie wir die Frage beantworten, wird den ganzen Unterschied machen, wie wir in den nächsten 24 Stunden leben. Wenn aus unserem Herzen herauskommt und wir sagen, du bist der allkompetente Vater für mich, dann leben wir sicher die nächsten 24 Stunden in einem völlig anderen Bewusstsein, wissend, dass uns der allkompetente Vater nahegekommen ist. Das heißt, selbst uns von Christus angenommene, zum Kuscheln geliebte Kinder, fragt Jesus jeden Tag neu, und was sagst du heute, wer ich bin? Und wenn wir dann sagen, du bist der allmächtige Herrscher, du bist derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat und die Sterne in seinem Bann hält, werden wir sicher demütiger und ehrfürchtiger vor ihm den Tag überleben. Wenn aus unserem Herzen wir sagen können, du bist Fülle der Freude und Quelle des Glücks, werden wir sicher mit einer ganz anderen Erwartung in den Tag hineingehen, etwas von der Nähe und von der Liebenswürdigkeit unseres Herrn zu erleben. Jesus fragt uns jeden Tag neu, was sagst du, wer ich bin, weil wir es brauchen, täglich so ein bisschen so eine Anpassung an die Realität vorzunehmen. Und mir geht das genauso wie jedem anderen Christen auch. Ich bin nur von Natur aus nicht so das Extrem, weder extrem froh Natur noch extrem depressiv, sondern ich glaube, ich bin einfach so irgendwo in der Mitte drin. Und es gibt diese Tage, wo ich früh aufwache und die Sonne scheint und ich fühle einfach so, oh Jesus, du bist gut und der Tag wird total genial mit dir, ja. Und diese Tage kann ich aber auch zählen, ja. Ich meine, ich fühle das jetzt nicht aus, wie die anderen Tage sind, ja. Aber ich empfinde öfters auch, man hat schlecht geschlafen, man ist groggy, man hat vielleicht einen Albtraum gehabt oder so, ja. Und dann empfinde ich das, was meine Mutter zu Hause nie zugelassen hat, ja. Also meine Mutter ist so eine Frohnatur von früh, ja, und schlechte Laune war bei uns verboten, ja. Und es gibt aber diese Tage, wo ich einfach so ein bisschen, so Morgenmuffelgefühl habe, ja. Und wir waren im Urlaub, ich hatte mich schon längst drauf gefreut, wir waren in Griechenland, ja, ich meine, das ist mein Traum, die Sonne scheint, ja, und also die griechische Sonne scheint, ja. Und ich konnte es gar nicht verstehen, so die ersten Tage, die Welt war in Ordnung, ja, die Kinder schliefen noch, meine hübsche Frau lag neben mir und die Ausgrabungsstelle war nur 5 Meter weiter weg und ich dachte mir, warum wache ich nicht auf in diesem enthusiastischen Hochgefühl, ja? Und das ging so in ein paar Tage und irgendwann mal habe ich dann zu Gott gesagt, weißt du was, Gott, ich bin ein Pastor, ja? Ich glaube, ich müsste doch irgendwie erwarten, ja, dass man als Pastor sozusagen mit einer Leidenschaft für den auferstandenen Christus aufweckt, ja? Habe ich wirklich gedacht, ja? So, und dann so ein bisschen habe ich in meinem Herzen was gespürt, wie Gott zu mir zurückredet und sagt, Dirk, du bist doch ein Pastor, ja? Du müsstest doch eigentlich wissen, ja, von nichts kommt nichts und es muss auch nichts kommen, ja? Also im Sinne von, kein Mensch oder kein Gott erwartet von dir, dass du ohne eine Begegnung mit mir früh aufwachst und in dir eine Quelle der Leidenschaft und Hingabe an mich hast, ja? Sondern die Leidenschaft und die Begeisterung dafür, wer ich bin. Und auch die Antwort auf die Frage, wer bin ich denn für dich, kommt einfach, wenn du dich mit mir beschäftigst, wenn du einfach mein Wort nimmst und mich suchst und ich dir eine Begegnung schenke. Wenn dann nach monatelangem Suchen du immer noch dein Herz völlig kalt ist und immer die Morgelmuffelstimmung anhält, dann ist irgendwo was nicht in Ordnung. Ja? Aber in der Zwischenzeit muss man nicht erwarten, dass sozusagen wir in uns selbst heraus diese Quelle der Freude haben. Und genau das ist der Grund, warum Jesus jeden Früh uns fragt, was denkst du, wer ich bin? Nicht um sofort die richtige Antwort zu haben, sondern er lädt uns ein in eine Entdeckungsreise. Die Frage ist ein Privileg. Die Frage ist ein Vorrecht. Und es ist eine Einladung, komm mit, entdecke jeden Tag neu, was für ein begeisternder Retter und Herr ich für dich bin. Und öfters ist es auch so ein bisschen an die Anpassung an die Realität, wer Jesus für uns ist, weil wir natürlich auch, so wie wir in uns heraus nicht so diese Hochstimmung haben, die eigentlich normal ist, wenn wir oder normal sein könnte, wenn man Jesus kennt, sondern wir haben auch nicht ein gesundes Jesusbild aus uns selbst heraus, sondern eigentlich ist so ein bisschen das Wissen darüber, wer Jesus ist, zerfließt, wie so ein bisschen in einer Sanduhr. Und das muss nachgefüllt werden. Und das braucht einfach die regelmäßige Begegnung, die Erkenntnis aus dem Wort Gottes, wer bist du für mich, um uns so ein bisschen gerade zu rücken. Weil wir selbst, unsere Umwelt, die vielen schlechten christlichen Bücher, die wir lesen, rücken sozusagen unsere Erwartung, wer Jesus ist, manchmal oft so ein bisschen in die falsche Richtung. Und wir brauchen so diese Anpassung an der Realität. C.S. Lewis hat das auch gesagt, in ein bisschen einen längeren Abschnitt, den ich euch mitgebracht habe, er hat gesagt, wir wollen, wenn wir also sagen, nicht früh die Bibel aufmachen, sondern einfach, wenn man so Jesus uns früh fragt, was für einen Gott willst du denn? Ja, dann sagt er so, wir wollen in der Tat nicht so sehr einen Vater im Himmel, sondern wir wollen einen Großvater im Himmel. Sagt, gibt er ganz ehrlich zu. Einen senilen Wohlwollenden, der die jungen Leute sieht, wie sie Spaß haben und dessen Plan für das Universum einfach war, dass man am Ende eines jeden Tages sagen könnte, jeder hat eine lustige Zeit gehabt. So, also C.S. Lewis sagt so, wenn ich aufwache und wenn du mich fragst, so was von Gott willst du, dann wünsche ich mir so einen senilen Großvater, der nicht weiter groß in meinem Leben drin rummehrt, sondern einfach so ein gütiges Wohlwollen hat, so ein paar Schokoladenhasen verteilt und dann sagt, hab einfach einen schönen Tag, ja. Und dann sagt C.S. Lewis, ich möchte sehr gerne in einem Universum leben, das aufgrund solcher Prinzipien regiert wird. Aber da es reichlich klar ist, dass ich nicht in dieser Art von Universum lebe und da ich trotzdem Grund zum Glauben habe, dass Gott Liebe ist, schließe ich jeden Morgen daraus, dass meine Vorstellung von Liebe und von Gott, welcher diese Welt regiert, eine Korrektur erfordert. Das heißt, was ich will und den Art von Gott, den ich will, ist meistens nicht mit dem konform, von dem, wer Gott wirklich ist und von dem, wer Christus auch wirklich für uns ist. Er ist in der Vielzahl der Fälle wesentlich besser, angenehmer, attraktiver, als wir uns das vorstellen können. Aber manchmal braucht es auch ein bisschen eine Kurskorrektur, die vielleicht ein bisschen wehtut, weil Gott ein Vater ist und nicht ein seniler Großvater. Aber das ist Teil dieser Einladung. Was sagst du, wer ich bin? Und genau diese Frage hat Jesus die Jünger gefragt in Lukas 9, Vers 18 bis 22. Und das ist der Text für heute. Da heißt es, als es geschah, als Jesus für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm und er fragte sie und sprach, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Also genau das, was ich in der Einführung gesagt habe, so, was sagen denn so die Bücherschreiber, was gibt es denn so für eine allgemeine Meinung darüber, was für ein seniler, wohlwollender Großvater Gott ist. Ja? So fragt er, was sagen denn als allererstes die Leute für dich bin, wer ich bin? Und dann gibt es eine ganze Menge verrückte Antworten. Sie sagen, ach, manche sagen Johannes der Täufer, andere sagen Elia, andere sagen, du bist einer der alten Propheten, der auferstanden sei. Und dann sprach er zu ihnen und sagt, aber was sagst du? Du kennst mich, du weißt, wer ich bin, du hast mit mir gelebt. Was sagst du, wer ich bin? Dann antwortet Petrus und sagt, nee, noch nicht, das sind wir noch nicht. Dann sagt Petrus, du bist der Christus Gottes. Und dann Schock über Schock, ja, wir denken, ich weiß die richtige Antwort, Petrus, ja. Er wies sie aber zurecht, das heißt, er sagt, halt die Klappe, Petrus, ja. Ja, Petrus denkt, gleich werde ich im Lob meines Herrn baden. Ja? Er wies sie zurecht und befahl ihnen, dies niemand zu sagen und sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Das heißt, was hier passiert ist, Petrus brauchte wie wir eine Kurskorrektur von dem, was Realität ist. Und natürlich wundern wir uns und fragen uns, ja meine Güte, was genau wie Petrus, ja ist ja nachvollziehbar, da sage ich endlich mal die richtige Antwort, schon wieder nicht richtig. Ja. Und der Schlüssel des Verständnisses liegt aber darin, dass unter dem, was Petrus meinte, wer Jesus ist, ein bisschen verschobenes Bild ist, nicht ganz falsch die Antwort, aber das Bild, wer er ist, ist ein bisschen verschoben. Was Petrus damit nämlich meint, und du bist der Christus Gottes, er meint damit, du bist derjenige, der all meine Feinde so ordentlich den Po versohlt. Du bist derjenige, mit dem es keine Probleme mehr geben wird. Du bist der Christus und ich hab's rausgefunden und nächste Woche wäre ich Minister in deinem Kabinett. Ja, denn ein paar Verse, dass das die Einstellung von Petrus war, er hatte eine Erwartung, er hatte etwas, was ihn persönlich getroffen hat. Es war ja keine philosophische Frage, es war kein Club der Theologen, die da zusammengesessen haben, die gesagt haben, lass mal ein bisschen philosophieren, wer der Christus ist. Es ging um sein Leben. Was ich glaube, wer Jesus ist, verändert mein eigenes Leben, wie ich nächste Woche lebe. Und Petrus hatte hohe Erwartungen aufgrund dessen, was er dachte, wer Jesus ist, wie sein Leben nächste Woche verlaufen würde. Deshalb und nur deshalb fragen nämlich die Jünger in ein paar Versen weiter, und zwar, glaube ich, in Vers 46 bis 48, gibt es eine große Diskussion, einen Streit unter den Jüngern an, wer der Größte unter ihnen sei. Ja, warum diskutieren die überhaupt, ich bin besser, ich kriege den ersten Ministerposten, ja, du darfst da irgendwo Pressesprecher werden, so unter so einem Amerikaner, der dich ständig auswechselt. Aber ich kriege den festen Posten, der bleibt. Warum diskutieren die das? Warum unterhalten die sich darüber? Weil sie eine Erwartung hatten, wer Jesus ist. Sie hatten eine vorgeschriebene Erwartung. Du bist mein allkompetenter Problemlöser. Du bist derjenige, der mich hocherhebt und mich gut aussehen lässt. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der zu mir steht. Und zwar nicht ganz falsch, aber es brauchte eine Kurskorrektur. Und die Kurskorrektur, nächste Folie sehen wir, wenn wir einfach um den Text wieder zurückgehen. Lukas 18, Vers 22, sagte er, wies sie zurecht, befahl ihnen, dies niemand zu sagen. Und er sprach, der Sohn des Menschen, nimmt sich jetzt den anderen Titel für sich hinaus, muss vieles leiden. Und verworfen werden von den Ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das, was nämlich Jesus gleichzeitig ist, dass er derjenige ist, der leiden wird, ans Kreuz gehen wird und auch auferstehen wird, aber derjenige, der bereit ist, für die Vergebung der Sünden von Petrus zu leiden und zu sterben, das wollte Petrus ausblenden. Und auch hier sind wir wieder an dem Punkt, wo wir merken, dass was Jesus ist, hat ganz praktische Konsequenzen von dem, was es uns nämlich selber betrifft. Wir aus der Distanz können sagen, ja, der Petrus, der war nicht ganz dicht, ja, keine Ahnung, es war einfach nur so ein Fischereiunternehmer, ja, so dritte Klasse Abschluss, ja, kein Wunder, dass er das nicht mitgekriegt hat, ja, dass Jesus irgendwann mal sterben muss oder so, aber wir sind natürlich heute viel schlauer und wissen das alles. Wissen ist die eine Sache. Aber zu merken, dass das für dich eine Konsequenz hat, dass der Christus leidet, ist nämlich eine ganz andere. Das bedeutet nämlich plötzlich, wenn Christus in Jerusalem leidet, dass dein Ministerposten futsch ist. Und dass wenn du dich zu dem Christus stellst und dich zusagst, ich folge dir nach, wo immer du hingehst, ihm auch ins Leid folgst. Christus bekennen bedeutet nämlich in dem Augenblick auch, ich glaube nicht nur an den allmächtigen Christus, sondern ich glaube auch an den Christus, der bereit war zu leiden für eine großartige Sache. Und wenn ich ihm nachfolge, habe ich sowohl einen großartigen Helfer an meiner Seite, als auch jemanden, dem ich nachfolge und für den ich bereit bin, wie soll man es mal so sagen, Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen, einfach nur, weil ich mich zu ihm gestelle. Merkt ihr, was das für große Konsequenzen hat? Wenn wir wissen, wer Jesus für uns ist, er fragt und sagt, okay, was sagst du, wer ich bin? Jeden Tag neu. Und es braucht die Balance. Petrus brauchte die Kurskorrektur. Und jetzt passiert etwas, wie der Text sich entfaltet. Das kann man leider auf einer Folie nicht so gut sehen. Und deshalb ist es richtig praktisch, das, was ich vorher schon mal gesagt habe, seine eigene Bibel mitzunehmen. Weil dann sieht man das sozusagen, weil auf eine Seite oder zwei Seiten, eine Doppelseite, passt viel mehr drauf. Und man kann so richtig sehen, sozusagen, wie der Gedankengang sich entfaltet und wie das, was Petrus hier ankündigt oder was Jesus hier ankündigt, wie dieser Gedankengang fortgeführt wird. Wir haben hier die Idee, dass die Antwort, du bist der Christus, der Sohn Gottes, gar nicht so falsch war, aber sie hat eine Kurskorrektur gebraucht. Es fehlt ein bisschen was, um das Ganze auszubalancieren. Und dieses Thema geht in der nächsten Geschichte weiter. Vielleicht können wir einfach mal die Folie weitermachen. Denn in der nächsten Geschichte passiert Folgendes. Das ist so eine für uns ein bisschen enigmatische Geschichte. Wir wissen nicht so richtig, was hier passiert, aber ich erkläre es gleich. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten. Seht ihr, Lukas verschwendet, kein Schreiber in der damaligen Zeit verschwendet irgendwelche Papyrus. Ja, ist viel zu teuer. Und nach diesen Worten verknüpft das, was jetzt folgt, mit den Worten, die vorher waren. Nämlich, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, der Sohn des Menschen muss leiden, verachtet werden, sterben und auferstehen. Seht ihr das, wie das zusammenpasst? Die Geschichte ist nicht, jetzt kommt was völlig Neues, sondern das ist mit nach diesen Worten wie so mit so einer Kette miteinander verkoppelt. Nach diesen Worten, dass Jesus Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend wie ein Blitz. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang. Sie besprachen seinen Exodus, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Nächste Folie. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit, also die Herrlichkeit von Jesus, und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als die Männer weggingen, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und Petrus wusste nicht, was er sagte. Als er dies aber sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, mein Auserwählter, hört auf ihn. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein, und sie verschwiegen und verkündeten an jenem Tag niemanden etwas von dem, was sie gesehen hatten. Okay, jetzt hier kommt die Erklärung. Man muss sich erstmal, das ist wesentlich dramatischer hier, als wir uns das vorstellen können. Wir denken einfach, uns sein Kleid schien weiß. Wir denken so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen halt so ein bisschen Disney gefunkelt oder irgend sowas, ja. Aber man muss sich so mal hineinversetzen, in das natürlich die Schreiber sowieso schon erstmal wenig Worte hatten zu beschreiben, was denn hier mit Jesus Übernatürliches geschehen ist. Ja? Das heißt, es ist einfach schwierig. Du siehst ein übernatürliches Phänomen, jetzt musst du das beschreiben. Und was sie sehen, ist, sein Gesicht verändert sich, sein Gesicht wird weiß und seine kleinen Klamotten werden weiß. Und nun kommt, weiß ist als allererstes in der Antike eine ganz besondere Farbe, weil man damals nicht so eine Fähigkeit hatte zu bleichen. Alles war so ein bisschen grau und grau. Und Leute, die wirklich weiß hatten, das war ganz teures Material. Das heißt, weiß ist sowieso was Besonderes. So ein strahlend weiß, so Persil gewaschen gab es damals nicht. Und weiß hat Assoziationen aus dem Alten Testament. Da gibt es einen Alten an Tagen, der hat weiße Haare. Das spiegelt eine Würde, das spiegelt eine Art Königswürde wieder. Und dann sagt Petrus hier, sein Gewand war weiß wie der Blitz. So, ich habe euch einfach mal ein paar Blitze mitgebracht in einem kleinen Video. Reicht schon. Danke. So, könnt ihr euch das jetzt vorstellen, vor euch geht so ein Blitz nieder. Das ist nicht so ein normales Weiß, ja, das ist ein Bohrweiß. Und genau das ist das, was hier auf dem Berg passiert. Es ist ein Bohrmoment. Es ist ein Wow, Blitzweiß, ungewöhnlich, was mit dir passiert. Und Petrus beschreibt dieses Ding dann und sagt so, und als sie aufwachten und völlig bei Sinn sahen, sie sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, sie sahen seine Größe, sie sahen seine Würde, sie sahen seine Macht. Irgendwie hat Gott in dem Augenblick den Himmel aufgemacht und hat den Jüngern erkennen lassen, ein Stück, wer Jesus wirklich ist. Es geht immer noch um die Frage, was sagst du, wer ich bin? Er hat so ein bisschen so eine Einführung gegeben, hat gesagt, ich gebe euch so ein bisschen so, ihr seht, ich weiß, ihr seht nur einen normalen Menschen, ihr seht nur einen Mann. Und die Jünger sind überwältigt. Und er redet auch noch mit Mose und Elia. Ja, so sozusagen so, wow. Also die ganze jüdische Palette des Erstaunens, mehr wünscht man sich gar nicht. Ja. Und das ist ein Stück von dem, wer Jesus wirklich ist. Es ist ein Stück von dem, er wirklich ist. Es ist derjenige, du bist. Petrus hätte wahrscheinlich in dem Augenblick gedacht, ich hatte recht. Er ist der Christus Gottes. Er ist dieser mächtige, gewaltige, der mit der Herrlichkeit des Herrn kommt. Ich habe recht gehabt. Warum hat er mich zurechtgewiesen? Er hat mich zurechtgewiesen, weil jetzt gleich Folgendes passiert. Die eine Seite der Palette haben wir hier auf der einen Seite. Die andere kommt jetzt. Worüber reden denn diese wunderbaren drei großartigen Menschen, als sie zusammen sind? Die reden nicht über, wie der Messias gleich kommt mit Macht und Ehrlichkeit und noch größere Wunder und Zeichen tut. Sie reden über seinen Exodus in Jerusalem. Sie reden darüber, wie Jesus Christus ans Kreuz gehen wird, um zu sterben. Das ist der zweite Teil. Und dann kommt was ganz Besonderes. Dann kommt eine Stimme vom Himmel. Also dann kommt so eine Wolke und es ist wieder keine natürliche Wolke. Denn die Jünger wussten, was eine Wolke ist und man muss sich nicht fürchten, wenn man auf den Berg kommt und so ein bisschen so eine Nebelschwaden kommen. Ja. Es war die Wolke der Herrlichkeit Gottes, eine sogenannte Theophanie. Also wenn Gott sich manifestiert, die Leute in der damaligen Zeit, die wussten nicht so richtig, wie sollen sie es beschreiben. Das heißt, sie beschreiben es so mit diesem etwas so, wow, das war besonders, mit Naturphänomenen, die nicht alltäglich sind. Und diese Wolke, die wir schon von dem Berg Sinai kommen, überschattet die Jünger. Kein Wunder, dass sie Angst kriegen. Ja, also wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, kaust du nicht dein Kaugummi so einfach weiter. Das ist ein furchterregender Gott. Er kommt mit der Wolke und die Jünger kriegen Schiss. Ja, und dann kommt eine Stimme vom Himmel und jetzt kommt das ganz Besondere. Darauf, das müssen wir uns so ein bisschen in das jüdische Denken reindenken. Gott sagt zwei Sachen, wer sein Sohn ist. Erstens, mein geliebter Sohn. Und zweitens mein Auserwählter. Und diese beiden Worte sind die beiden Enden des Spektrums für eine jüdische Person, wer Jesus ist. Ich habe auch durch die Folie wiedergebracht. Dies ist mein geliebter Sohn, ist ein Königstitel. Das haben wir zum Beispiel im Psalm 2. Jetzt müsste der Psalm 2 irgendwo da rangeworfen werden. Im Psalm 2 geht es so, die Nationen rebellieren. Und Gott sagt, da lache ich einfach nur drüber. Was die Menschen sich so alles ausdenken, mich vom Thron zu werfen. Ich habe ganz andere Fähigkeiten. Ich habe meinen König geweiht auf Zion. Seht ihr den König? Auf meinem heiligen Berg lassen mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Das heißt, aus dem Psalm 2 wissen wir, mein Sohn ist die Königswürde, ist die Idee, wow, der mächtige, gewaltige Erbe der Weltherrschaft von Gott eingesetzt. Der Sohn, mein geliebter Sohn, bestätigt das, was Petrus wusste. Ich wusste es doch die ganze Zeit. Du bist der Christus, du bist der weiße Blitzmensch, du bist mein Sohn. Und dann kommt der zweite Titel, mein Auserwählter. Und mein Auserwählter kommt aus Jesaja 42 bis 53. Das ganze riesige der Batzen an Jesaja spricht von einem Diener, der leiden wird. Wir kennen das, das nimmt seinen Höhepunkt in Jesaja 52 und 53. Ich habe euch einfach mal so einen kleinen Mini-Text mitgebracht. In 42 geht's los. Siehe, mein Diener, den ich halte, mein Auserwählter, seht ihr? Da kommt der Auserwählte her. Und dann geht die Beschreibung über den Auserwählten weiter. Und in Jesaja 53 heißt es dann hier, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen zerschlagen, um unserer Sünden willen. Das heißt, indem Gott hier sagt, das ist mein Sohn, sagt er, das ist der König, der würdige, royale, unwahrscheinlich große, den du von seiner Wucht gar nicht vorstellen kannst. Und wenn er sagt, du bist mein Auserwählter, sagt er, das ist die zweite, genauso zu ihm gehörende Seite. Nämlich er ist derjenige, der leiden wird, der nach Jerusalem gehen wird. Und wir denken von außen, was ist denn das für ein Loser? Aber er hat unsere Schuld getragen und auf sich genommen, sodass wir frei sind von ihm. Und Gott nimmt eine Kurskorrektur vor. Fragt als allererstes die Frage zu Petrus. Na Petrus, was sagst du, wer ich bin? Falsche Antwort, macht nichts, ich helfe euch. Und dann kommt ein Text nach dem anderen in Lukas, wo wir einfach merken, dass Jesus seinen Jüngern hilft, die Anpassung an die Realität vorzunehmen, wer er wirklich ist. Und das hat, man könnte in die Geschichten noch so weitergehen, das geht dann noch so ein bisschen weiter. Jesus zeigt als nächstes seine Größe, indem er einen dämonisierten Jungen heilt. Und dann heißt es im Text, und während alle Leute ihn bestaunten, was Jesus alles kann, sagte er, der Sohn des Menschen muss leiden. Es gibt immer diese beiden Facetten, es gibt diese Kurskorrektur. Wer bin ich wirklich für dich? Und die Jünger haben das einfach zu der damaligen Zeit gebraucht. Sie brauchten, um eine gesunde Nachfolge zu leben, um in der Realität anzukommen, um so zu leben, wie dass sie Gott verherrlichen, brauchten sie einfach diese gesunde, wer ist Jesus in seinem ganzen Facettenreichtum. Und wir brauchen es heute genauso. Und wir sind genauso in Gefahr, auf die eine oder auf die andere Seite vom Pferd hinunterzufallen. Und wir brauchen diese Kurskorrektur, wer Jesus für uns ist, ganz praktisch in unserem eigenen Leben. Es hat viele Konsequenzen, zum Beispiel, wie wir Heilung sehen. Wir sind in einer Gemeinde, die absolut, und ich bin davon überzeugt, biblisch begründet, eine übernatürliche, spontane Sofortheilung glaubt, nur weil man gebetet hat. Oder selbst manchmal nicht gebetet hat. Einfach, Gott ist einfach gut und macht kabumm, schnippst mit den Fingern, zeigt seine Größe, zeigt sein souveränes, blitzleuchtendes Eingreifen, indem er Menschen einfach heilt. Von Sachen, wo Menschen manchmal gar keine Hoffnung mehr haben, wo sie gesagt haben, ich habe gedacht, ich lebe bis zum Ende meiner Zeit mit dem Hörgerät. Kabim! Läuft es ohne Hörgerät weiter. Und dann gibt es aber, und ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen die Begeisterung und diese Hingabe und die Erwartung, dass unser Christus Wunder tun kann. Und wir brauchen das Wissen aber auch, dass er in seiner Souveränität manchmal Krankheit lässt für eine Weile und er und uns erwartet, ob so oder so wir ihn verherrlichen. So oder so. Im Endeffekt geht es nicht darum, bin ich geheilt oder bin ich nicht geheilt. Im Endeffekt sind wir alle, ob du geheilt wirst oder nicht geheilt bist, auf demselben Weg, Christus groß zu machen. Manchmal macht Christus dich groß, indem er übernatürlich kabumm macht, seinen übernatürlichen Blitz vom Himmel schickt. Und yippie, wir tanzen und freuen uns und genießen natürlich die Heilung. Und manchmal sind wir herausgefordert, ihn zu verherrlichen, indem wir das Beste aus den Schwierigkeiten machen, die wir haben. Und nach Wegen suchen, ihn groß zu machen mit unserer Behinderung, mit unserer Schwäche, mit unserer Begrenztheit. Das ist beides. Es braucht die Balance von beiden. Es ist die Frage, wie lebe ich überhaupt als Christ? Wofür bete ich? Erwarte ich sein übernatürliches Eingreifen? Manchmal ist es wirklich so, ich bin selber manchmal überrascht, ich bete etwas, wo ich mir denke, naja Gott, das war jetzt nicht wirklich lebensnotwendig, aber ich freue mich riesig, dass du mein Gebet erhört hast und vor allen Dingen so schnell. Ja? Und manchmal, im Englischen sagt man, das dragged on, das heißt, das zieht sich so hin und man denkt so, meine Güte, bist du jetzt der Herr oder bist du nicht der Herr? Dann ist es beides. Christus ruft uns zu einer Nachfolge seiner Person und er ist sowohl der herrlich, übernatürlich Gewaltige, als auch derjenige, der sagt, ich gehe nach Jerusalem und leide. Kommst du mit? Aber manchmal leiden wir, indem nichts passiert. Nummer C, unsere ganze Erwartung von dem, was wir erwarten als Christen, was in unserem Leben passiert. Ich denke, das war einige der wichtigsten falschen Erwartungen, die Christen haben, warum so viele Leute damals, gab es so einen Sektenführer, der hieß oder heißt immer noch Helmut Bauer, der hat so ein Werk gegründet, Wort und Geist, warum so viele Leute initial ihm hinterhergelaufen sind. Er hat was versprochen, was natürlich attraktiv ist. Er hat das versprochen, was Petrus erwartet hat. Du bist der Christus von früh bis morgens und nichts anderes. Mit dir geht es mir immer gut. Das war die Verheißung von Helmut Bauer. Wenn wir nur rausfinden, dass Christus in uns ist, im falsch interpretierten Sinne, dass wir selber so ein bisschen übernatürliche Christusse sind, ja, dann geht es uns immer gut. Dann ist immer alles wunderbar. Und ich denke, diese falsche Erwartung, diese Unausgewogenheit, dieses Ich folge Jesus als dem Messias, der ständig Blitze vom Himmel regnen lässt, hat die Leute dazu bewegt, einem Mann hinterher zu laufen, der die unmöglichsten Sachen gesprochen und getan hat. Und erst nachdem in vielen ja, nachdem sag mal, der Unsinn so groß wurde, viele den Absprung geschafft haben. Aber das Ursprüngliche lag daran, dass man eine falsche Erwartung hatte, was denn Jesus in unserem Leben tun und zu lassen hat. Und natürlich kann ich das nachvollziehen. Möchte ich gerne leiden? Möchte ich gerne Schwierigkeiten auf mich nehmen? Habe ich diese Frühmorgen-Groggy-Stimmung gern? Nein, auf keinen Fall. Ich hätte das auch gerne, dass nach C.S. Lewis die Welt nach diesen Prinzipien regiert wird. Du wachst früh auf und alles einfach nur wunderbar. Muss einfach nur die richtige Formel daher plappern. Wir leben aber nicht in dieser Welt, sondern wir brauchen eine Kurskorrektur, wer Jesus für uns als Christen wirklich ist. Und das bedeutet manchmal Triumph, Triumph, herrlicher Triumph und manchmal aushalten und mit ihm hingehen, wo immer er hingeht. Fröhlich und ihm die Ehre gebend. In Evangelisation, ich habe vor kurzem, ich habe euch ein Bild mitgebracht, ich bin jetzt ganz frisch bei, wie heißt das Ding? So frisch bin ich noch, das habe ich ganz vergessen, wie das heißt, Instagram. Naja, jedenfalls schicken die Taiwanesen, die ich liebe, ja wieder irgendwelche Bilder von ihrer neuesten Evangelisationsveranstaltung. Hunderte ja, von jungen Leuten, ja, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Ja. Und ich stehe davor und sage mir, mein Gott, Jesus, wo bist du? Ja, hast du dich nach Taiwan verzogen? Ja. Der Blitz und Donner Jesus ist in Taiwan. Ja. Und der Ich leide Jesus ist in Deutschland. Ja, nichts passiert. Und es ist beides, ja, und ich glaube, es wäre verkehrt, wenn wir aufgeben, danach zu suchen, dass Menschen Christus kennenlernen, weil wir einfach sagen, ja, in Deutschland passiert einfach nichts, einfach zu schwer. Ja, es ist schwer. Ja, und die Leute sind in Deutschland nicht von Gott begeistert und die Leute gucken uns total saublöd an, ja, und es ist immer diese Mischung, du weißt nie, wie jemand reagiert. Ja, ich war im Krankenhaus und ich habe mit der Krankenschwester geredet und ich habe gedacht, ich weiß, die bringt mir mit Sicherheit kein Mittagessen, ja. Wenn ich jetzt was von Jesus erzähle. Und dann blieb die so lange in meinem Zimmer, ja, dass die Oberschwester kam und dann irgendwann mal gesagt hat, wir haben uns ein bisschen über Jesus unterhalten, ja, so, was ist denn jetzt Brigitte oder so, was machst denn du so lange in dem Patientenzimmer, ja? So, das war Blitz und Donner, ja, und dann gibt es die Möglichkeit, wo du denkst, der Mann ist offen für Jesus und du sagst was, ja, und das geht einfach nur flach den Bach runter, ja. Es ist beides. Und wir müssen mit diesem Spagat leben und ihn suchen und sagen, Christus, egal ob Ablehnung oder ob der Blitz vom Himmel fällt, ich mache mit und ich folge dir nach. Komm, lass es nicht aufgeben, Leute. Das ist der Art von Jesus, dem wir folgen. Und ich denke einfach so, als Letztes will ich uns einfach so ein bisschen nach Hause schicken mit so ein bisschen der freudigen Erwartung. Ich habe irgendwie so eine neue Frühlingsgefühl in meinem Herzen. Und dieses Frühlingsgefühl ist irgendwo so, ich habe eine Erwartung, dass es möglich ist, wieder so. Natürlich weiß ich das, die habe ich eigentlich theoretisch immer, aber die wird gerade wieder mal so ein bisschen lebendig. Oh, es ist möglich, dass Jesus mir neu zeigt, jeden Tag, wer er ist. Wäre das nicht total genial? Wäre das nicht genial, so irgendwann mal, keine Ahnung, am Nachmittag so 15 Minuten zu haben, so ein bisschen was zu lesen, wo man so eine Minute hat und dann wieder was zu entdecken, wo man einfach sagt, yes, ich wusste es, du bist total genial, du bist. Und man hat wieder was Frisches. Ja? Ich habe so ein bisschen diese freudige Erwartung, dass Jesus neu in unsere Gemeinde kommt, dass wir neue Sachen entdecken, dass wir im Hauskreis kommen, nicht jeder zum Hauskreisleiter sagt, nur mach mal, unterhalt uns mal, sondern wir alle mit was kommen, weil Jesus zu uns spricht, so wie wir heute früh gesungen haben. Sprich zu mir, meine Seele wird lebendig. Wir kommen in den Hauskreis und jeder hat irgendwas, was sagt, ich habe gestern was gelesen, du wirst es kaum glauben, lass mich dir erzählen, was es ist. Ich habe so ein bisschen Frühlingsgefühle, es wird total gut, Jesus wird zu uns sprechen. Ich habe eine frohe Erwartung, dass Jesus uns neu begeistern wird von dem, wer er ist. Die müssen wir nicht ankurbeln, die Begeisterung. Die müssen wir nicht in uns hervorbringen. Er wird es tun, einfach wenn wir sagen, sprich zu uns, Gott. Sprich zu uns, wer bist du wirklich? Und ich glaube, dass er vor unserer Tür steht und jeden Tag neu uns einlädt und sagt, wie er zu Petrus gesagt hat, okay, heute nochmal neu, weil es so viel Spaß macht, dir und mir. Heute, was Neues. Was denkst du, bin ich für dich? Ich denke, so wird das Leben Spaß machen. So werden wir Freude haben in den Triumphzeiten und wir werden Freude haben in den Zeiten, wo wir sagen, für dich, Jesus, weil ich weiß, wer du bist, gehe ich da durch, gehe ich mit, ich folge dir, wo immer du hingehst. Und ich habe einfach gedacht, wir machen das jetzt so, lass uns einfach eine Zeit haben, wo wir hier vorne das Mikro haben und wo wir einfach schon mal anfangen von dem, was wir von Jesus wissen. dass wir ihm einfach zu ihm sagen, das bist du, Jesus. Und egal, was du auf dem Herzen hast, du sprichst einfach in einem kurzen Satz aus zu Jesus, was du weißt, was du bist. Und das ist toll, er wird sich darüber freuen und es baut vielleicht einander auf. Das heißt, Wayne, du hast das Mikro, glaube ich, ne? Irgendjemand hat das Mikro, genau. Kommt einfach nach vorne, wir nehmen uns 5 Minuten und dann beten wir einfach. Und du kannst einfach nach vorne kommen und sagen, Jesus, du bist mein treuer Versorger, auf den ich mich verlassen kann. Jesus, du bist derjenige, der den Glauben in mir angefangen hat und du wirst mich durchtragen. Jesus, du bist derjenige, der mich in Liebe und große Barmherzigkeit angenommen hat. Du wirst mich nie fallen lassen in meinem Leben. Was immer es ist, wo du weißt, wer Jesus für dich ist. Lass einfach nach vorne kommen. Lass einfach eine Gebetszeit haben, wo wir einfach sagen, Jesus, wir wissen, wer du bist. Wir haben initial etwas von dir geschenkt bekommen, wo wir wissen, du bist ein klasse Retter, du bist ein gewaltiger Gott. Und wenn wir dann diese Gebetszeit zu Ende haben, habe ich euch noch was ganz Tolles mitgebracht. Ich habe euch das Glaubensbekenntnis von Martin Luther mitgebracht, wer Jesus ist. Und dann alle gemeinsam machen wir mal was völlig Neues als Gemeinde, was ganz Altes, was die Christen schon immer gemacht haben in ihren Gottesdiensten. Wir werden einfach zusammen das Glaubensbekenntnis von Martin Luther sprechen. Es steht dann da vorne auf der Leinwand und ich leite euch dann einfach an. So, Mikrofon ist offen, lasst uns aufstehen und zu unserem wunderbaren Herrn beten.